Deutschlandfunk Kultur. Live von der Leipziger Buchmesse.
Ja, hier sind wir. Frank Meyer ist mein Name. Wir senden live aus Halle 2 der Leipziger Buchmesse. Hier sind schon alle Plätze besetzt, was mich sehr freut, dass Sie alle schon da sind, obwohl doch die Hallentüren erst vor 5 Minuten aufgegangen sind. Also offenbar im Sprint hierher bewegt, seien Sie alle sehr herzlich willkommen. Und wir reden gleich über ein Buch mit wahrscheinlich dem lustigsten, dem vielversprechendsten, dem besten Buchtitel in diesem Frühjahr. 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat, heißt dieses Buch. Und die 3 Frauen sind die Autorinnen Annette Gröschner, Peggy Mähler und Wenke Seemann. Die 3 sind jetzt hier. Seien Sie auch herzlich willkommen. Hallo.
Hallo. Guten Morgen.
Sie haben das 7 Nächte lang betrieben, dieses sich betrinken und den idealen Staat gründen. Ich würde gerne zuerst mal wissen, mit welchen Drinks, mit welchen Alkoholika ging das denn am besten? Was hilft am besten beim Denken, Frau Gröschner?
Na, interessanterweise war es dann doch Wodka. Also da ging es uns am besten. Also nur Wodka, nichts anderes. Und am schlechtesten ging es uns bei Bowle. Also das war auch allerdings ein schwieriges Thema, die Schwerkraft der Verhältnisse, da war uns schon so ein bisschen übel vorher und dann war die Bowle auch nicht so hilfreich.
Und diese Alkoholerfahrung war bei allen gleich, obwohl sie ja unterschiedlichen Alters sind und vielleicht auch unterschiedliche Trinkgewohnheiten haben?
Ja, ich habe seit den 90er Jahren keinen Wodka getrunken tatsächlich und war selbst auch überrascht. Also, dass man den so gut vertragen kann und am nächsten Morgen wirklich nichts merkt.
Ja, also tatsächlich deckungsgleich, aber ich muss sagen, zu Buchpremiere-Lesungen trinkt man ja dann leider keinen Wodka, weshalb wir so ein bisschen angekatert heute Morgen hier stehen, sondern Sekt oder Champagner oder so, der hat dann doch nochmal eine andere Wirkung.
Das waren jetzt in der Reihenfolge des Auftretens Annette Gröschner, Peggy Mähler und Wenke Seemann. Danke für diesen Einblick. Damit haben wir eine der wichtigsten Fragen in Bezug auf Ihr Buch ja schon mal geklärt und reden gleich weiter hier auf der Buchmesse. Wir werden auch die ganze Stunde hier bei Erfahrungen von Frauen mit dem Leben, mit dem Denken, mit dem Schreiben bleiben. Stefanie de Velasco wird zu uns kommen mit einem Roman über das Glück außerhalb der Kernfamilie und wir werden Susanne Mathiesen zu Gast haben mit einem Buch über 60- bis 80-jährige Frauen, die einen neuen Aufstand starten. All das kommt gleich. Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Lesart, die kommt heute live von der Leipziger Buchmesse, die gerade begonnen hat, heute früh um 10. Und wir reden hier über ein Buch, dessen Buchtitel vielleicht auch diese Botschaft hat, dass, also wenn sich was ändert in der Gesellschaft, merkt man es ja unter anderem daran, dass eine abgewertete Gruppe aufhört, sich zu schämen oder das vielleicht auch manchmal umdreht und sich trotzig oder unverschämt bekennt zu so einer zugeschriebenen Identität. So würde ich diesen Buchtitel 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat vielleicht auch verstehen. Annette Gröschner, Peggy Mähler und Wenke Seemann haben das Buch geschrieben. Und dieser Titel, der spielt ja so mit Klischees, mit Zuschreibungen. Die ostdeutsche Frau, was ist denn das? Was ist denn das für Sie? Was kennen Sie da für Zuschreibungen? Frau Seemann, vielleicht fangen Sie mal an.
Naja, da gibt es ja ganz viele, auch bei uns im Buch. Ostdeutsche Frauen zum Beispiel lassen ihre Kinder vor der Kaufhalle stehen. Wollen wir uns abwechseln? Das ist irgendwie schöner.
Ostdeutsche Frauen haben eine zu hohe Erwerbsneigung.
Ostdeutsche Frauen riechen nach Actionhaarspray und dem Schweiß ihrer Achselhaare.
Ostdeutsche Frauen können mit Veränderungen umgehen, wenn sie müssen.
Ostdeutsche Frauen können weggehen, wenn sie müssen.
Ostdeutsche Frauen gehen nach Österreich, aber nicht zum Wandern.
Mhm. Ja. Und arbeiten im Sozialismus wie im Kapitalismus, manchmal auf der Messe, ja. Aber meistens auf dem Mähdrescher.
Ostdeutsche Frauen tragen Kittelschürzen, auch im Theater.
Gut, und das gängigste Klischee ist vielleicht auch, dass ostdeutsche Frauen haben ein sehr natürliches Verhältnis zu ihrem Körper und zu ihrer Sexualität. Das ist, glaube ich, auch so ein FKK-Klassiker, ja, der manchmal kommt. Aber generell über die ostdeutsche Frau hinaus sind es natürlich auch Zuschreibungen wie nicht demokratiefähig, ein bisschen rückständig in diversen Sachen, also oder eben halt auch diese Zuschreibung von der vererbten Gewalt durch das System oder auch die Nachwendeerfahrung.
Und weil Sie diese negativen Zuschreibungen jetzt auch gerade ansprechen, Frau Mädler, Sie sagen in dem Buch auch, dass Sie Ihre Herkunft lange verschwiegen hätten, also dass Sie Ostdeutsche sind, dass Sie das auch in Ihrer Vita dann weggelassen haben, wo Sie geboren sind. Dresden ist es, glaube ich. Und Sie sagen, in den 90ern war ich froh, wenn Leute meinen ostdeutschen Hintergrund nicht erkannt haben. Ist dieses Buch jetzt die Gegenbewegung dazu?
Ich glaube, die hat bei mir schon tatsächlich viel früher angefangen, aber tatsächlich gibt es, glaube ich, in meiner Generation, so diese dritte Generation Ost, wie sie immer genannt wird, ganz viele, die sich erstmal getarnt haben. Bei mir ging es spätestens, ich habe eine Promotion mit dem DDR-Thema geschrieben und dann mein erster Roman ging halt auch über die DDR. Da konnte man sich dann nicht mehr so gut tarnen, dann ist es einfach auch ein Thema geworden. Aber in letzter Zeit merke ich schon, auch bei Älteren, dass zunehmend so eine Tarnung auch aufhört. Also von Leuten, die es wirklich bis vor 4, 5 Jahren noch gemacht haben.
Sie sind ja verschiedene Jahrgänge, Annette Kröschner Jahrgang 64, Wenke Seemann 78, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie ist das bei Ihnen mit dem Tarnen der ostdeutschen Herkunft?
Naja, also ich würde sagen, ich habe mich nie wirklich getarnt. Ich glaube, dass der einzige kritische Punkt für mich war immer, ich komme ja aus Rostock-Lichtenhagen. Die Zuschreibung, und natürlich, das ist ja völlig legitim, dass man Rostock-Lichtenhagen mit dem Pogrom verbindet. Es ist nur auch dann meistens die erste Zuschreibung und die einzige. Und es ist eine Zuschreibung von außen, genauso wie über die Stadtteile drumherum, Lichtenhagen, Groß-Klein, Lüttenklein. Ich glaube, das, was mir gefehlt hat, waren die Geschichten und das Erzählen der Menschen, die daherkommen und die für sich selber sprechen.
Ja, für mich war es eigentlich nie eine Frage, sich zu tarnen. Das kam aber allerdings auch daher, dass ich von Anfang an es sehr spannend fand, mich mit dem Archiv auseinanderzusetzen und ins Archiv zu gehen und diese ganzen Geschichten auch aufzuarbeiten, die man vorher eben nicht aufarbeiten konnte, weil man gar nicht in diese Archive reinkam. Und da war es von vornherein klar, ich komme daher und ich arbeite darüber. Und dieses Tarnen ist auch etwas, was so, wir haben damals immer gesagt, so ab Jahrgang 70, die haben immer versucht, sich zu tarnen und so gleich durchzustarten, ja. Und wenn man aber 6 Jahre älter war, ging das gar nicht. Und ehrlich gesagt wollte ich es auch nicht.
Da hat sich was geändert. Das Tarnen, sich tarnen, hat bei vielen zumindest aufgehört. Und im Gegenteil, also Ihr Buch hat schon mal diesen lautstarken Titel. Und vor genau einem Jahr wurde hier auf der Buchmesse ein anderes, sehr lautstarkes Buch vorgestellt. Dirk Oschmann, sein Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, war hier großes Thema vor einem Jahr in Leipzig. Ist seitdem ein Thema geblieben, hat eine erregte Debatte ausgelöst. Dann kam auch noch das DDR-Buch der Historikerin Katja Heuer hinzu. Und Sie sagen auch in Ihrem Buch, dass Sie auf einer Oschmann-Heuer-Welle mitschwimmen, jetzt mit Ihrem Buch. Was wollen Sie dieser Welle aber noch hinzufügen mit Ihrem Buch?
Ich glaube, das, was uns so ein bisschen, sagen wir mal, Unbehagen gemacht hat im letzten Jahr, war die polarisierte Debatte, die aus diesen beiden Büchern und dem Diskurs dazu entstanden ist. Und auch so ein bisschen dieses gefühlte Bestreben, die Deutungshoheit zu erhalten, sozusagen, oder zu haben. Und für uns war wichtig, sozusagen Vielstimmigkeit, sozusagen Dialektik, ja, also sozusagen einzelne Puzzleteile, die insgesamt ein ganzes Bild ergeben. Da gehören Oschmann Heuer dazu, aber da gehören vielleicht auch Daniel Schulz dazu oder Charlotte Gneuss oder Paula Fürstenberg oder wer auch, also es sind ganz viele Geschichten.
Also andere Autorinnen und Autoren.
Andere Autorinnen und Autoren, andere Stimmen, die da sind. Und für uns, glaube ich, ist es schon relevant, dass diese Stimmen nebeneinander gleichzeitig wahrhaftig sind, so wie man wahrhaftig sein kann. Ja?
Also. Ja. Dazu kommt vielleicht noch, dass so mit gerade mit dem Dirk Oschmann-Buch, glaube ich, ganz stark wieder eine Kränkung getriggert wurde und der Schmerz der Transformationserfahrung, klar, auch die strukturelle Ungleichheit, auch Repräsentationsungleichheit. Was uns jetzt natürlich interessiert, ist trotzdem, wie überwindet man die Kränkung? Wie wird man produktiv? Und ich glaube, das braucht ein bisschen mehr Humor und Großzügigkeit auf beiden Seiten. Ja.
Wie wird man denn produktiv?
Ich wollte noch sagen, für uns war es auch wichtig zu gucken, wir haben jetzt quasi die heutige Situation und die ist ja nicht sehr rosig. Es gibt Konflikte, wo wir nicht wissen, wo die enden. Und die Frage war auch so ein bisschen für uns, was können wir eigentlich mitnehmen von dem, was wir gelernt haben, womit wir aufgewachsen sind? Gibt es da überhaupt noch was, was man mitnehmen kann? Oder gibt es Sachen, wenn die verdrängt werden, dann kommen die irgendwann in 100 Jahren als Geister wieder raus und richten Unheil an? Also so einfach auch die Frage, was ist von dem, was in uns drin ist, noch praktikabel, um es mit in eine Zukunft zu nehmen, ja? Damit das nicht hier autokratisch wird. Oder
da greift auch wieder die Dialektik, die man als Ostdeutsche und Ostdeutscher gelernt hat. Sie haben das gerade angesprochen, Frau Seemann. Also Sie schreiben über den Appellplatz in uns, also auch über die Erfahrung von Diktatur und Härte und Unterdrückung, aber fragen eben auch genau, was könnte man aus der DDR vielleicht ja auch mitnehmen, was einem helfen könnte bei der Bewältigung der Gegenwart, der Zukunft. Was wäre das denn zum Beispiel?
Ja, ich spreche sehr, sehr gern von so einer gesellschaftlichen Werkzeugkiste, wo man tatsächlich so verschiedene Splitter rein machen kann und dann damit klarkommen muss, dass natürlich nicht das ideale Gebilde für einen selbst bei rauskommt, sondern dass es sich zusammensetzt aus ganz vielen Splittern. Und wir haben ein paar in diesem Buch gesammelt. Bei uns spielt ganz viel natürlich die Frage nach Eigentum schon eine Rolle. Was damit zu tun hat, dass wir natürlich eher aus dieser Erfahrung von jetzt einem schlecht verwalteten Volkseigentum, was eher Staatseigentum gewesen ist, kommen und in diese Privatisierungswelle reingerutscht sind. Das heißt, für uns spielen schon Fragen nach mehr Almente, nach wieder einem stärkeren Gemeineigentum eine große Rolle, nach funktionierenden Infrastrukturen auch ganz stark, weil diese strukturellen Konkurrenzsituationen, die entstehen, wenn Infrastrukturen nicht funktionieren, die treffen immer eher die unteren Bereiche der Gesellschaft.
Was würden Sie sagen, Frau Seemann?
Wir haben uns tatsächlich auch nochmal den Verfassungsentwurf des Runden Tisches von 1990 angeschaut. Und also ich glaube, wir drei waren jetzt nicht wahnsinnig überrascht, wie aktuell eigentlich der Entwurf war. Und wir uns hatten tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, wäre diese Debatte tatsächlich geführt worden, gesamtgesellschaftlich, und wären einige der Vorschläge irgendwie mitgenommen worden für eine gemeinsame gesamtdeutsche Verfassung, würde es vielleicht heute an einigen Stellen noch Stellschrauben geben, die man vielleicht besser bedienen könnte, um aktuelle Probleme anzugehen, zu lösen. Oder sie wären vielleicht gar nicht so groß, wie zum Beispiel die Frage nach dem Recht auf Wohnen und der Frage von, wem gehört Land und darf es Spekulationsgut werden?
Naja, was Peggy schon sagte, so diese Frage der utopischen Splitter, ja. Also was kann man davon mitnehmen von diesen utopischen Splittern? Was ist vielleicht auch für die Zukunft gut und wichtig, ne?
Das kann man mitnehmen aus den Erfahrungen in Ostdeutschland.
Aber nie dogmatisch. Ich glaube, das ist das, was man wirklich dazu sagen muss. Immer radikal, aber niemals konsequent, wie Jörg Schröder das sagen würde. Ja.
Und was Sie immer wieder in dem Buch sagen, ist auch, glaube ich, mehrfach auf dieser
Muss man Seite. Auch immer wieder sagen.
Sagt Annette Gröschner, Sie und Peggy Mähler und Wenke Seemann haben zusammen ein Buch erdacht, diskutiert und aufgeschrieben. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Im Hansa Verlag ist das erschienen. Vielen Dank für den Besuch. Viel Glück mit dem Buch.
Danke. Dankeschön.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Lesart live von der Leipziger Buchmesse. Die Gänge füllen sich hier zusehends, kann ich hier sehen. Wir stehen hier leicht erhöht auf einer kleinen Messebühne in Halle 2 und können sehen, wie die Menschen hier herbeiströmen, auch hier bei uns vor der Bühne sind. Das ist sehr schön. Und jetzt wissen Sie als Leserin, als Leser, dass Romane, also der ernsten Literatur der Belletristik, üblicherweise von Problemen erzählen. Oft von großen Problemen, damit auch oft von von großem Unglück. Jetzt sprechen wir aber hier über ein Buch von Stefanie de Velasco. Und sie sagt über dieses Buch, dieser Roman soll glücklich machen. Das ist doch mal was. Seien Sie willkommen, Frau de Velasco. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Man könnte von Ihnen den Roman Tigermilch kennen oder Kein Teil der Welt, die frühere Romane. Jetzt dieses Buch, dieser Vorsatz, der Roman soll glücklich machen, war der vor dem Schreiben schon da oder ist der beim Schreiben entstanden?
Ja, so halbe, würde ich sagen. Also ich habe den angefangen, während der Pandemie zu schreiben und ich habe einen Hund und ich durfte ich war eigentlich sehr privilegiert sowieso während der Pandemie, weil ich weder mit meinem Freund zusammen wohne, noch Kinder habe und stattdessen einen Hund habe und ich durfte so ganz viel mich draußen bewegen. Aber natürlich habe ich das auch als eine sehr belastende Zeit empfunden und dachte, ich möchte gerne ein Buch schreiben, was mich irgendwie auch durch das Schreiben so trägt. Also man ist ja immer seine erste Leserin auch. Ja. Und ich wollte einfach mal einen Text schreiben, bei dem ich mich morgens so ein bisschen beschwingter an den Schreibtisch setze, als das sonst der Fall ist.
Und welche Teile des Buches oder welche Momente haben Sie da besonders froh gemacht beim Schreiben?
Ja, es geht ja um drei Frauen. Junge Frauen sind das nicht mehr. Das sind alles so Frauen zwischen 40 und 50. Neulich hat eine Redakteurin gesagt, sind alles Frauen in den Wechseljahren mit Hund. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Mhm. Und das sind drei Freundinnen, die alle kinderlos sind, gewollt kinderlos. Und die werden jetzt sozusagen aber alle nochmal so auf den Berg der Versuchung geführt. Mutterschaft, Kernfamilie und auch nochmal sich in so eine... wie sagt man das, so eine feste Partnerschaft sozusagen mit zusammenziehen und allem einzubringen. Und das ist sozusagen die Frage, geben Sie diesen Versuchungen nach oder bleiben Sie die Frauen, die Sie bis dahin waren, also alleine und gewollt kinderlos?
Drei Frauen, Grit, Cassie und Charlie, in einer ähnlichen Lebenssituation, ähnliches Alter, alle mit Hund oder mit Hunden in Beziehung auf jeden Fall, wobei es ja auch Unterschiede gibt. Ja, eine ist in einer festen Partnerschaft, eine ist Single und die dritte hat drei feste Liebhaber und immer mal noch so was nebenbei.
So Cheeseburger nennt die, so Zufallsbekanntschaften, die sie so als Happen zwischendurch nimmt, genau.
Genau, nennt sich auch Königin des Coitus, eine schöne Formulierung. Also ich will darauf hinaus, es gibt auch Unterschiede zwischen den dreien. Was für ein Panorama wollten Sie dann wiederum mit diesen Unterschieden zwischen den dreien dann aufmachen? Was für ein Spektrum?
Ach so, ja, also sowas, das hab ich mich tatsächlich nicht gefragt, also was das für ein Panorama ist, sondern wenn ich schreibe, dann kommen die Figuren irgendwie so zu einem, die sitzen dann wie so im Ohr oder so auf der Schulter und fangen an so zu quatschen. Und genau, aber dann, als dann so die Hälfte des Buches schon fertig geschrieben war, habe ich dann nochmal so ein bisschen nachjustiert und dann hat sich dann auch schon so abgebildet, die eine, die Sie angesprochen haben, die Charlie zum Beispiel, die ist so eine gescheiterte Schauspielerin, die auch immer mal wieder zum Jobcenter muss und hat diese drei festen Liebhaber, die alle in festen Beziehungen sind, mit Kindern. Das gehört dann meistens ja auch so zum Bürgertum, dass man noch eine Affäre nebenbei hat. Und sie wird schwanger und sie weiß nicht von wem. Und diese Frage, ob sie nochmal Mutter werden will oder nicht, das zieht sich dann durch den ganzen Roman. Und die andere, ihre Freundin, muss Berlin verlassen und in ihre alte Heimatstadt, weil ihre Mutter schwer krank geworden ist. Und sie muss sie im Pflegeheim eingewöhnen. Und dort trifft sie nochmal auf ihre alte Jugendliebe. Und das ist eben auch so die Frage, wird das nochmal was oder nicht? Und die dritte ist in einer festen Beziehung und flüchtet aber in den Schrebergarten, weil der Freund unbedingt mit ihr zusammenziehen will.
Also dann doch wieder sehr unterschiedliche Lebenspraxen dieser drei Frauen, die zum Beispiel bei dieser Situation, dieser ungewollten Schwangerschaft, ja auch sehr füreinander da sind, diese drei. Also die fragen sich immer wieder, wie geht's der anderen, begleiten sich bei schwierigen Terminen, machen sich auch sehr gerne lustig übereinander. Das Buch ist auch eine Feier der Freundschaft, ne?
Ja, unbedingt. Also ich wollte einen Roman schreiben, der das Glück jenseits der Kernfamilie erzählt, weil ich auch der Meinung bin, dass dieses Glück nicht nur existiert, sondern dass es auch für viele Menschen ein wirkliches Glück darstellt. Wir wachsen in einer Gesellschaft auf, in der gerade Frauen immer, das sieht man auch dann immer in den Texten, das läuft dann so auf so eine Zielgerade zu und alles läuft wie in so ein warmes Becken, wo die Mutter, wo man dann Mutter wird und mit seinen Kindern, von seinen Kindern umgeben ist. Aber meine eigene Erfahrung und das werden bestimmt auch viele teilen, ist, dass ich mich in so Familienrollen immer, ich empfinde die als sehr starr. Und für mich sind Freundschaften eigentlich so die bessere Verwandtschaft, sag ich mal, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich dort die Person sein kann, die ich bin, ohne dass ich immer wieder in so Rollen gedrängt werde. Und es gibt ja diesen schönen neuen Begriff der Verantwortungsgemeinschaft, damit kann ich sehr, sehr viel anfangen. Und ich glaube auch, dass das eigentlich ein Zukunftsmodell ist.
Man ist ja beim Lesen immer besonders empfindlich, wenn so der eigene Lebensentwurf getroffen wird. Das war jetzt bei mir der Fall. Ne? Ich bin Vater von 2 Kindern und in einer festen Partnerschaft. Und jetzt gibt es in Ihrem Roman ja auch eine starke Rhetorik der Abwertung dieses Lebensmodells. Also das heißt von Männern, dass sie in die Vaterschaft abrutschen oder eine Figur sagt, sitzt mal am Spielplatz und sagt, das ist ja schlimmer als Hamsterkäfige, so ein Spielplatz, und die Väter da sind erbärmliche Gestalten für sie. Oder eine Figur sagt, sie sei fast in den Krater, ein Kind zu kriegen, hineingestürzt, als ob das die totale Vernichtung wäre. Also ich habe mich auch gefragt, warum dieser Roman, der eben Freundschaft feiert und ein anderes Lebensmodell feiert, diese Abwertung des anderen so sehr braucht.
Ich habe das nicht als Abwertung empfunden. Das ist einfach, ich glaube, das kommt nur so sehr stark rüber, weil diese Perspektive in der Literatur fehlt. Also man findet, auf dieser Messe wird man wieder tausende Familiengeschichten finden, die von den großen Dramen erzählen, oft auch sehr unglücklich. Aber was ist eigentlich mit den vielen Menschen, die in keiner Kernfamilie leben, auch weil sie es vielleicht nicht wollen? Und es ist doch interessant, sich mal zu überlegen, was eigentlich die Leute denken, die nicht auf diesem Spielplatz sind und ihre Kinder hüten. Und dass das eben nicht, dass das vielleicht nicht unbedingt dieses Klischee ist von der Mutter, die so, also, oder von der ungewollt Kinderlosen, die dann da so ihr Tränchen verdrückt, weil sie eben nicht Teil sein kann dieses Konglomerats dort auf dem Spielplatz. Also, und ich meine, wenn man an so einem Spielplatz vorbeigeht, jetzt mal ganz ehrlich, das sieht doch traurig aus. Also diese Klettergerüste und so. Ich finde die wahnsinnig traurig. Deswegen sagt die Cassie, ein bisschen wie Hamsterkäfige.
So sieht es Stefanie de Velasco. Und beim Erzählen ist interessant Ihres Romans, dass Sie abwechselnd aus den Perspektiven der 3 Frauen erzählen. Da gibt es immer so ein Scharnier dazwischen. Das ist so ein Chat, den die 3 miteinander haben. Und dieser Chat heißt Dogville, also Hundestadt, Hundeort.
So wie der Film von Lars von Trier.
Oder der Film, stimmt. Weil die 3 Frauen eben alle eine Intensive zu Hunden haben. Was bedeuten denn Hunde für die? Das Klischee würde ja jetzt sagen Kinderersatz, aber das ist es ja nicht.
Ne? Ja, genau. Also mit diesem Klischee wollte ich natürlich auch ein bisschen spielen, aber worum es mir eigentlich ging, war so eine Form von alternativer Gefährtenschaft nochmal aufzuzeigen. Also es gibt ja diese Anthropologin, Kulturanthropologin Donna Haraway, die ja ganz viel schreibt über die Mensch-Tier-Beziehung und auch in Bezug auf ökologische Krise, dass man sich im Grunde wieder verbünden muss mit den Critters, mit den Kreaturen, wie sie das nennt. Und ich bin ein Riesenfan von Donna Haraway und ich kann damit total viel anfangen. Und das ist sozusagen dieses Modell, dem wollte ich so ein bisschen so ein Denkmal setzen. Wobei ein Hund natürlich, ich meine, dass das Kinderersatz ist natürlich Quatsch. Ich meine, ein Hund stirbt ja nach 10 bis 15 Jahren. Oder manche werden ja, der älteste Hund ist ja jetzt mit 37 gestorben, ein portugiesischer Hund. Aber meistens ist da ja dann irgendwann auch Schluss und die Bindung ist ja dann doch eine sehr andere.
Unter anderem um diese Beziehung geht es in dem Roman Das Gras auf unserer Seite von Stefanie de Velasco im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank, danke.
Die kommt heute von der Leipziger Buchmesse, live von der Messe hier am ersten Messetag. Und bei mir ist jetzt unsere Redakteurin Stefanie von Oppen, die schon seit gestern mindestens hier auf der Messe und den Vorveranstaltungen rumschwirrt. Hallo, willkommen Stefanie.
Ja, hallo in die Runde.
Du warst gestern bei der Eröffnung der Messe dabei und Sie haben es wahrscheinlich alle in den Nachrichten gehört. Einmal gehört, dass der Bundeskanzler selbst diesmal die Buchmesse eröffnet hat, was, soweit ich mich erinnern kann, noch nie vorgekommen ist in meinen 20 Jahren jetzt hier mit der Leipziger Buchmesse. Gestern war es aber so und dann wurde seine Rede aber auch gestört da im Saal. Erzähl uns mal bitte, was ist da passiert?
Ja, das war nicht zum ersten Mal, dass eine Rede bei einer Veranstaltung dieser Art gestört wurde. Und tatsächlich, es kam wieder dazu. Und ehrlich gesagt, war es absehbar. Denn vor dem Gewandhaus hatten sich schon ein paar Demonstranten aufgebaut, die Plakate in die Höhe hielten, die eben sich gegen den Gaza-Krieg wandten. Und als Scholz auftauchte, riefen die auch, skandierten die auch schon Blut an den Händen. Also, und ich bin dann auch noch mal kurz hingegangen zu denen, habe sie gefragt. Und da sagten sie schon, ja, es wird doch eine Überraschung geben. Und da ahnte ich schon, dass es passieren würde. Und interessanterweise kam es dann auch dazu, als Herr Scholz zu seiner Eröffnungsrede ansetzte, brüllte eine Frau los. Ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat. Und erstaunlicherweise brüllte sie sehr lange. Also es schien so, als sei die Messe überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen, dass sowas passieren könnte. Und dann kam auch aus einer anderen Ecke schon wieder die nächste, die brüllte, als die dann abgeführt wurde. Und es ging dann halt immer so weiter. Und Herr Scholz versuchte immer wieder anzusetzen und sagte dann auch irgendwann, wir sind hier, um miteinander zu sprechen und nicht um miteinander rumzubrüllen, so in dem Sinne. Und ja, und irgendwann konnte er dann seine Rede tatsächlich fortsetzen.
Und dieses Thema Israel und Palästina, das stand ja sowieso praktisch im Raum, weil gestern der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm ausgezeichnet wurde, gestern Abend mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Die Laudatio hat eine israelische Soziologin gehalten, Eva Illouz. Was haben die beiden denn gesagt, zur, vielleicht erstmal zur Situation im Nahen Osten?
Zunächst möchte ich erwähnen, dass Omri Böhm sich auch nochmal eingegangen ist auf diese Störerinnen und Störer, die am Anfang gesprochen hatten. Da sprach er also auf Englisch und sagte kurz, das sei eigentlich total kontraproduktiv, sowas zu tun, also so eine Veranstaltung zu stören, also sozusagen die freie Rede zu unterbrechen. Und dann setzte er fort in deutscher Sprache. Und sein Buch ist ja im Prinzip ein Aufruf zum radikalen Universalismus, also zum universellen Humanismus, also spricht sozusagen schon mal per se gegen das, was wir gerade im Nahen Osten, aber auch woanders in der Welt erleben. Und er ist dann in seiner Rede sehr stark auf das Thema Freundschaft gekommen. Also das war sozusagen noch mal über sein Buch hinaus. Da zitierte er aus der Ringparabel von Lessing, wo es ja um drei Religionen geht, die sich untereinander verstehen sollen. Und er kam dann auch auf die Freundschaft zwischen Palästinensern und Israelis, die es in seinen Augen eigentlich geben sollte. Und er kam auch auf die deutsch-israelische Freundschaft und machte da eine sehr deutliche eine Andeutung, die nicht nur eine Andeutung war, dahingehend, dass eben die deutsche Regierung sich stärker positionieren sollte gegen das, was gerade in Gaza passiert. Also das war ein wichtiger Aspekt in seiner Rede. Und Eva Illouz wiederum, die hatte in ihrer Rede natürlich auch sich an dem Buch entlang dekliniert sozusagen und kam dann auch darauf zu sprechen, dass sozusagen seit dem Holocaust dieses Thema ethnische Staatsangehörigkeit in Israel dazu führt, dass es eben kein gleichberechtigtes Zusammenleben zwischen Palästinensern und Israelis geben kann. Und da, das war sozusagen ihre Art und Weise, auch auf dieses Thema einzugehen. Es wurde allerdings wirklich nicht einmal explizit die Hamas erwähnt, auch nicht Netanyahu. Also es war sozusagen immer aus dieser Metaperspektive.
Philosophischen Ebene,
genau.
Das war ein wichtiges Thema gestern Abend, aber nicht das einzige, denn neben Bundeskanzler Scholz war ein weiterer Regierungschef da aus den Niederlanden, Mark Rutte, und dann auch noch der Ministerpräsident von Flandern. Die haben die Literatur der Niederlande und Flandern quasi repräsentiert, die hier zu Gast ist jetzt auf der Messe ab heute. Wie haben die beiden das denn gemacht? Wie haben sie ihre Literatur da präsentiert?
Ja, sie wurden zu einem Polit-Talk eingeladen auf die Bühne, und zwar gemeinsam mit, also Mark Rutte, der bisher noch Ministerpräsident von den Niederlanden, und Jan Jambon, der eben Ministerpräsident in Flandern ist, und Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen. Und die Moderatorin, und das muss ich an dieser Stelle leider mal kurz erwähnen, die irgendwie doch ein bisschen mit Plattitüden glänzte, hat dann eben diesen sogenannten Politik-Talk geführt und als erstes gefragt, ach, wo lesen Sie denn am liebsten? Und so ein bisschen auf dem Niveau setzte sich dieser Polit-Talk fort. Also insofern hatten diese drei Männer, also vor allem eben auch die beiden, die den Buchmessenschwerpunkt vertreten, nicht so die ganz großartige Gelegenheit, das so richtig zu promoten, was sie da hier vorstellen wollen. Aber na gut, also es war auf der anderen Seite auch ganz angenehm, dass nicht nochmal drei Reden gehalten wurden, nämlich der Abend gestern war sehr reich an sehr vielen langen Reden.
Und wahrscheinlich hat ja auch die neue Buchmessechefin eine Rede gehalten, oder Astrid Böhmisch, bei ihrer ersten Messe, wie hat sie ihre erste Eröffnung bewältigt?
die war wirklich eher zurückhaltend. Sie kam ganz am Anfang auf die Bühne und forderte das Publikum auf, das auf seinen Plätzen oder den Plätzen ein Plakat gefunden hatte, auf dem stand Demokratie wählen. Also das ist eben auch ein Schwerpunkt auf dieser Messe angesichts der, ja, wie wir alle wissen, problematischen Situation, dass die Rechten bei uns in Deutschland auf dem Vormarsch sind sozusagen. Und da hat sie aufgefordert, dass wir alle dieses Plakat, das da bei uns auf den Plätzen lag, hochhalten sollten und damit eben auch ein Zeichen setzen sollten. Und danach zog sie sich zurück und hat eben die Angelegenheit eher beobachtet.
Dann vielen Dank an Stefanie von Oppen für diese Eindrücke von der Eröffnung gestern Abend. Vielen Dank. Wir sind auf der Buchmesse hier auf der Bühne in einer Sendung, die sich insbesondere mit Erfahrungen von Frauen beschäftigt. Und wir waren gerade bei der Generation so Mitte 40, wandern jetzt ein bisschen weiter. Jetzt geht es um rebellische Frauen zwischen 60 und 80. Susanne Mathiesen hat über sie geschrieben in ihrem dritten Roman. Lass uns noch mal los. Seien Sie willkommen, Frau Mathiesen.
Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Ich möchte mal zuerst ein paar bemerkenswerten Zeilen aus Ihrem Buch vorlesen, nämlich: Wenn die Flüsse aufwärts fließen und die Hasen Jäger schießen und die Mäuse Katzen fressen, dann erst will ich dich vergessen. Das sind, man hört schon, Verse aus einem Poesiealbum, und dieses Poesiealbum strukturiert Ihren Roman eigentlich. Jedes Kapitel fängt mit so einem Eintrag aus dem Poesiealbum an. Wie ist denn diese Idee zu Ihnen gekommen?
Also eigentlich deswegen natürlich, weil ich glaube, meine Generation, also die Boomer-Generation, hat damals, alle hatten ein Poesiealbum, und mir ist es wieder in die Hand gefallen, mein altes, und dann habe ich da reingelesen und dachte, die Sprüche haben alle irgendwie doch einen Sinn, und irgendwie jetzt gerade im Alter bekommt das Ganze eine ganz neue Dynamik, und deshalb habe ich sozusagen jedem Kapitel einen passenden Poesiealbumspruch vorangestellt.
Und ein eher ungewöhnlicher Spruch findet man auch als Eintrag da: Sei so schlau, werde niemals Ehefrau, vor der Ehe pflückst du Rosen, nach der Ehe stopfst du Hosen. Ja. Von wem stammt denn dieser ungewöhnliche Poesiealbumspruch?
Ja, das ist auch eine Freundin reingeschrieben, und natürlich vergisst man schon noch manchmal, wer die waren, aber ich fand es auch sehr faszinierend, weil das damals natürlich so ein Frauenbild war, und das traf auf uns natürlich überhaupt nicht zu, und es war wie so eine Art Aufbruch: bloß keine Hosen stopfen, nein, wir gehen ins Berufsleben und machen Karriere.
Karriere hat ihre Hauptfigur gemacht, Susanne, die wird 60 jetzt innerhalb dieses Romans, und sie lebt in Berlin-Kreuzberg zusammen mit anderen Frauen, die alle 60 plus sind, die alle kämpferische Feministinnen sind. Gab es einen Auslöser für dieses Romanprojekt, also ein Buch zu schreiben über diese ältere Feministinnen-Generation?
Ja, natürlich. Also es ist schon so, dass in meinem Freundinnenkreis und auch bei Frauen meines Alters, also so ab 60 jetzt, natürlich die Frage auftaucht: Wie wollen wir alt werden? Wie wollen wir leben? Was soll unser Leben nochmal so richtig ausmachen, und wie sieht unsere Zukunft aus? Und das ist so häufig, wird das auch besprochen: Müssen wir ins Altersheim, ziehen wir aufs Land, bleiben wir in der Stadt? Das war sozusagen dann die Idee zu sagen, ey, also lass uns doch mal ein Buch darüber schreiben, oder ich schreibe mal ein Buch darüber, wie es aussehen könnte mit der Perspektive.
Es gibt so eine Vorgeschichte, da erfährt man, wie diese Susanne aus Westdeutschland nach West-Berlin gekommen ist in den 80er Jahren, wie sie da mit anderen interessanten Frauen zusammengekommen ist. Und dann gibt es einen Sprung, und dann ist man in der Gegenwart. Sie ist kurz vor ihrem 60. Geburtstag. Und die Handlung wird dann eigentlich angetrieben von einem Umbruch in ihrem Leben. Sie verliert ihren Job. Sie hatte einen ziemlich angesehenen, gut bezahlten Job, in dem sie Verantwortung getragen hat, Teams geleitet hat. Und jetzt wird sie vor die Tür gesetzt, weil dort jetzt Jüngere gewollt sind mit frischen Ideen, wie man immer so sagt. Also eigentlich auch eine Form von Altersdiskriminierung, die sie erfährt, ja?
Kann man so sagen, aber ich glaube, es ist einfach eine Situation, mit der sich meine Generation auseinandersetzen muss. Wir waren schon ja diejenigen, die den Aufbruch gewagt haben in den 80er Jahren und Karriere gemacht haben und unser eigenes Geld verdient haben. Und jetzt stehen wir natürlich plötzlich, das ging alles so wahnsinnig schnell, plötzlich steht man quasi am Ende seiner Karriere, ist dann auch gar nicht in der Situation, dass man das möchte und wird aber auf einmal gewahr, dass die berufliche Zeit im Grunde vorbei ist. Und was passiert eigentlich jetzt? Wie kommen wir klar? Und vor allen Dingen die jüngeren Frauen, die sind ja auch wirklich bemerkenswert beeindruckend selbstbewusst und auch total gut ausgebildet. Und ja, jetzt müssen wir halt sozusagen ins Glied zurücktreten.
Ihre Hauptfigur ist dabei nicht allein. Die lebte, ich habe es schon kurz angeschnitten, in einem Haus mit lauter anderen Frauen zusammen. Das ist die Burg, wird sie immer genannt. Die Burg in Berlin-Kreuzberg. Können Sie uns ein bisschen skizzieren, was für einen Ort Sie da geschaffen haben für Ihren Roman? Da spielt ja das meiste.
Also Frauenwohnhäuser gibt es ja in Berlin und auch in anderen Städten in Deutschland schon häufiger. Und es ist eben eine Perspektive, sich zusammenzutun und das Leben auf eine bestimmte Art und Weise in Gemeinschaft auch zu leben. Das ist ja auch manchmal eine Utopie, aber viele Leute haben das oder viele Frauen haben das realisiert und es gibt diese Vorbilder dafür und wie das besondere Leben ist in so einem Haus, das habe ich jetzt mal versucht darzustellen und das Schöne daran ist eigentlich, dass diese einzelnen Bewohnerinnen von diesem Haus, die sind alle so eigen und alle so besonders und haben so eine tolle Biografie, jede für sich, so wie es eben auch Frauen zwischen 60 und 80 haben. Also wenn man sich überlegt, dass in Deutschland 20 Millionen Frauen über 50 sind, das ist ja eine Macht, das sind ja 25% quasi der Gesamtbevölkerung und die meisten haben wirklich ein tolles Leben hinter sich und auch eine schöne Zukunft, aber sind halt sehr, sehr individualistisch und wollen zusammenleben und deshalb hatte ich mir dieses Projekt mal in dieser Form fürs Buch ausgedacht.
Und Sie lassen diese Frauen, also die haben sich das ja gut eingerichtet. Ne? Sie haben dieses Haus, das gehört ihnen. Sie können da selbstbestimmt sich ihre eigenen Regeln geben, leben eben mit anderen Frauen zusammen. Aber Sie lassen diese Frauen auch ganz bitter Bilanz ziehen, denn die sagen, dass sich nichts geändert habe in ihrem feministischen Kampf, dass sie nichts erreicht hätten mit ihrem Kampf gegen das Patriarchat. Was bringt diese Frauen zu dieser so bitteren Bilanz?
Die Sache ist ja die, also wir sind ja, sagen wir mal, die Generation der Boomer-Frauen ist damals wirklich in eine Art neues Leben gestartet. Und Vorbilder gab es in der Form nicht. Also es war ganz anders, als die Mütter, also unsere Mütter gelebt haben. Und es war auch sowas wie was Selbstverständliches. Wir nehmen uns jetzt unseren Teil vom Kuchen und in unserer Lebenszeit erreichen wir die Gleichberechtigung. Und wenn man jetzt aber mal eine Bilanz zieht und einfach mal darauf zurückschaut, also abgesehen von MeToo und ich habe abgetrieben und all diese großen Kampagnen und tollen Geschichten und Ideen, die es gab, muss man doch eigentlich heute dann doch konstatieren, letztlich ist es dieser Generation zumindest nicht gelungen, wirklich die Gleichstellung zu erreichen. Also ich will jetzt nicht von Gender Pay Gap und so die ganzen Themen, die wir alle kennen, reden, aber ich persönlich für mich hätte ja auch gedacht, dass eine Lebenszeit reichen müsste, um diesen Punkt zu erreichen. Aber es ist eben nicht so und ich finde, das ist dann schon manchmal etwas bitter, dass ich wahrscheinlich mal abtreten muss und mit mir viele Frauen, viele kämpferische Frauen, um dann zu sagen, ey, wir haben unser Ziel nicht erreicht.
Aber Ihr Romantitel legt ja auch nahe, also lass uns nochmal los, dass diese Frauen nicht aufgeben, sondern eben nochmal losziehen, ja?
Ja, weil ich denke, und das ist ja auch überall zu beobachten, Frauen sind ja sehr, sehr weit gekommen, also bis in die Vorstandsetagen. Also die Boomer-Frauen sitzen auch an den Schalthebeln der Macht mittlerweile. Aber es gibt eben etwas, was alle verbindet, sind kompetent, gut ausgebildet und haben Fähigkeiten, die jetzt nicht sozusagen auf dem Sofa verrotten sollten, sondern in Solidarität und auch in Gemeinschaft können diese Frauen noch eine ganze Menge erreichen. Und in meinem Roman stehen eben diese älteren Frauen jetzt noch einmal auf und sagen, okay Leute, jetzt wollen wir es noch mal wissen, wir haben die Power, wir haben die Macht und so alt sind wir auch noch nicht, wir schaffen das noch.
Und was die anzetteln, das sollten Sie unbedingt selber lesen in dem Roman Lass uns nochmal los von Susanne Mathiesen, im Ullstein Verlag ist der erschienen. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ja, danke für Ihre Fragen, danke.